Vorab ein Hinweis für die Online-Hörer. Immer wenn ich sage Bild und eine Nummer, dann klicken Sie bitte in der PowerPoint, die beiliegend ist, das entsprechende Bild an, sodass Sie auch den Hinweis finden. Meine Predigt ist überschrieben mit Eine biblische Zeitreise. Ich möchte die Predigt heute einleiten aus Jeremia 49, Verse 16 und 17. Bild 2. O du, der du in Helsenklüften wohnst und hohe Gebirge innehast, obgleich du dein Nest so hoch machtest wie der Adler, will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr. So wird Edom eine Einöde sein. Meine Frau und ich machten im Mai eine Kreuzfahrt von Dubai bis Kreta. Sie führte durch mehrere Länder, unter anderem auch Jordanien. Wir fuhren in den Golf von Akaba und legten im Hafen von Akaba an. Ich möchte heute über einen wichtigen biblischen Ort in Jordanien sprechen, die Stadt Petra, wovon der Eingangstext handelt. Dann über drei weitere biblische Begebenheiten, die den meisten Christen bekannt sind, die ebenfalls in der Nähe von Petra stattgefunden haben. Aber ich fange nun mit der Stadt Petra an, wo die Nabatäer wohnten und im Umfeld die Edomiter. In 3. Mose 36 finden wir das Geschlechtsregister, wo das Volk seinen Ursprung mit Esau hatte. Bild 3. Die Edomiter lebten in der Bergregion südöstlich des Toten Meeres, zu der auch die Stadt Petra gehörte. Obwohl die Edomiter und Israeliten eine gemeinsame Abstammungslinie hatten, war ihre Beziehung oft von Feindseligkeit und Konflikten geprägt. Trotz dieser Spannungen nutzte Gott die Edomiter und die Stadt Petra, um sein auserwähltes Volk zu schützen und zu bewahren. Bild 4. Das Buch Obadja in Kapitel 9 und 18 enthalten Prophezeiungen über die endgültige Zerstörung Edoms, der Nation, die einst in der Region um Petra lebte. Diese Prophezeiung hat sowohl historische als auch endzeitliche Bedeutung, da sie das letztendliche Gericht aller Nationen vorwegnimmt, die sich gegen Gott und sein auserwähltes Volk stellen. Die Ruinen von Edom kann man heute noch sehen. Wir lesen jetzt mal die Texte. Und deine Heldentämern werden verzagen, damit jeder Mann vom Gebirge Esaus ausgerottet werde durch Ermordung. Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein und das Haus Josef eine Flamme und das Haus Esau zu stoppeln und sie werden unter ihnen brennen und sie verzehren. Und das Haus Esau wird keinen übrig gebliebenen haben, denn der Herr hat es gesagt. Bild 5. Vom Hafen Akaba fuhren wir mit dem Bus 2,5 Stunden durch eine wunderschöne Wüstenlandschaft. Jordanien ist geprägt von 30% Sandwüste und 70% Steinwüste, teilweise auch begrünt. Bild 6. Auf halber Strecke machten wir Stopp auf einem Berg bei Wadi Rum. Wadi ist arabisch und bedeutet auf Deutsch Tal. Hier findet man bepflanzte Flächen. Der ganze Begriff Wadi Rum heißt Wüstental und dort war das Volk Israel durchgezogen. Der Guide sagte uns, dass zur Zeit der Edomiter hier viel grün gewesen sein soll und dass da andere Temperaturen herrschten. Ausgrabungen bestätigen dies. Auf dem Foto sieht man die Weite. Im Hintergrund befindet sich Israel. Bei dem Anblick fühlte ich mich in die biblische Geschichte versetzt und ich erzählte Mitreisenden, dass dies alles in der Bibel nachzulesen ist, wo mich dieser Ort nun sehr bewegt. Weiter ging die Fahrt nach Wadi Musa, was nichts anderes bedeutet als die Umgebung der Mosequelle und der Stadt Petra. Hier war früher eine der wichtigsten Handelsstraßen, unter anderem für Weihrauch von Ägypten bis nach Jerusalem. Von der Stadt Petra bis Jerusalem sind es rund 417 Kilometer. Also früher mit Kamel, Esel oder zu Fuß eine beschwerliche Strecke durch die überwiegende Steinwüste. Wir erfuhren, dass Handeltreibende oder auch früher zur biblischen Zeit immer Kamele dabei waren. Legten diese sich freiwillig irgendwo nieder, dann wussten die Personen, dass die Tiere Durst hatten und an diesem Ort bis zu einer Tiefe von 20 Meter Wasser vorhanden war. So fand man früher in der Wüste Wasser und grub Brunnen. Die alte edomitische und nabatäische Hauptstadt Petra war der Mittelpunkt des Reiches der Nabatäer. Diese liegt ca. 80 Kilometer südlich vom Toten Meer im Gebirge an der Ostseite der Arava-Senke. Petra liegt in einem Talkessel in 800 bis 1350 Meter Höhe und ist nur über schmale Pfade zu erreichen, die teilweise nur bis zu 2 Meter breit sind. Ich zeige später noch Fotos davon. Bild 7. Die Nabatäer waren Nachkommen von Nebojot, der wiederum ein Sohn Ismaels war. Lesen wir den Text in 1. Mose 25, Vers 13. Und dies sind die Namen der Söhne Ismaels, nach denen ihre Geschlechter genannt sind. Der erstgeborene Sohn Ismaels, Nebajot, dann Kedar, Adbel, Bitsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish und Kedma. Die Nabatäer wohnten jedoch nicht oben auf den Bergen. Sie siedelten sich 1000 Meter tiefer in dem Gebiet an, das komplett von Kalksandbergen umringt ist. Auf den Bergen hatten sie Wachen positioniert. Man kann dieses Gebiet nur durch den sogenannten Sik oder Tor zur Schlucht erreichen. Eine Bergspalte quer durch die Berge. Bild 8. Man sieht hier das ganze Gebiet von Petra. Links davon bei Entry Gate ist der Eingang. Man geht hier den Weg entlang durch den Sik, bis man die Stadt Petra in der Mitte erreicht. Die Nabatäer haben dieses Gebiet um den Berg Sela Petra genannt. Petra ist biblisch belegt und 264 Quadratkilometer groß. Nur 20% des Gebietes sind bislang ausgegraben. Es dauert noch Jahre, bis alles freigelegt ist. In Petra sind alle Gebäude, unter anderem Grabtempel sowie große Fassaden, direkt in den Felsen gemeißelt. Es gibt nur ein Gebäude, welches derzeit freistehend gemauert ist und freigelegt wurde. Bis ins 7. Jahrhundert nach Christi soll die Stadt dauerhaft besiedelt gewesen sein. Etwa 800 Gebäude sind noch erhalten. Die Siedlung ist sehr weiträumig, die Wege überwiegend uneben, sodass man ohne festes Schuhwerk nicht laufen kann. Mindestens 7 Kilometer Fußweg musste man einplanen und viel Trinkwasser mitnehmen bei Schattentemperaturen von 43 Grad. Bild 9. Nachdem wir den Busparkplatz verlassen hatten, mussten wir einen 1 Kilometer langen Schotterweg an verschiedenen Grabkammern vorbeilaufen, bis wir endlich den sogenannten Sik erreichten. Bild 10. Die Blockgräber Bab as-Sik sind wahrscheinlich im 2. Jahrhundert vor Christus, wenn nicht schon im 3. Jahrhundert vor Christus entstanden und somit die ältesten momentanen Grabstätten der Nabatäer. Sie heißen Dinnblöcke. Dinn heißt auf Deutsch Geister. In dem großen, ganz links, wurden die Männer begraben, rechts daneben in etwas kleineren die Frauen und im ganz kleinen die Kinder. Bild 11. Hier sehen wir den Sik. Da handelt es sich um einen 3 Meter breiten Eingang in eine ca. 2000 Meter lange Felsenschlucht. Die Wände sind über 70 Meter hoch. Unser Guide, ein Muslim, sagte uns, dass hier früher ein großes Holztor angebracht war. Die Schafe konnten durch diese Tür unter dem Hirtenstab hindurchziehen, um so in den sogenannten Schaffärch zu gelangen. Da, wo die Beschläge im Felsen waren, konnte man noch Spuren entdecken. Ich sagte dem Guide, dass Petra in der Bibel genannt sei und dass das Volk Israel hier vorbeigezogen war. Auch habe sich David bei der Stadt Petra vor Saul versteckt. Daraufhin sagte der Guide, der ein Muslim war, das seien alles Fabel und man könne dem nicht glauben. Und das, liebe Freunde, aus dem Munde eines Muslims, wo im Koran steht, dass das Alte Testament für sie bindend ist. Bild 12. Lesen wir mal Jesaja 63, Vers 1. Wer ist der, der von Edom kommt, mit rötlichen Kleidern von Bosra, der so geschmückt ist in seinen Kleidern und einherschreitet in seiner großen Kraft? Bosra wird mit Fort oder Schafherf übersetzt. Petra entspricht beiden Übersetzungen, denn Petra ist nichts anderes als ein riesiger Fort, ein enormer natürlicher Schafherf, der von Bergen umgeben ist. Auch dieser Schafherf hat nur einen Zugang, eine lange und verhältnismäßig schmale Schlucht von 2 bis 5 Meter Breite. Bild 13. Ich lese den Text aus Micha 2, Vers 12 vor. Sammeln werde ich dich, Jakob, ganz versammeln. Versammeln werde ich den Überrest Israels. Ich werde ihn zusammenbringen wie die Schafe von Bosra. Also hier auch der Begriff Bosra wieder. Wie eine Herde inmitten ihrer Trift. Sie werden lärmen vor Menge der Menschen. Auch hier bestätigt der Spaten der Archäologie die Bibel. Bild 5, 14. Die Schlucht vom Eingang bis zum Ende führt immer etwas bergab. Die Nabatäer haben 8 Meter hoch Kies auf den Sanduntergrund aufgetragen, damit sie den Weg mit Karren und Tieren unbeschwerlich gehen konnten. Bei Regenzeit wäre der Weg nicht begehbar gewesen. Das ist archäologisch nachgewiesen worden. Bild 15. An den Seitenwänden haben sie im Kalksandstein Wasserrinnen eingeschlagen, um von den Brunnen, die außerhalb des Tores waren, Frischwasser in ihre Stadt zu transportieren. Zisternen ermöglichten ein Speichern des Wassers. Heute sieht man die Wasserrinnen noch sehr deutlich. Bild 16. Wenn man am Ende der 2 Kilometer langen Schlucht angekommen ist, sieht man als erstes das imposante Schatzhaus, welches Pharao Katzne al-Firaun erbauen ließ. Dieses ist fast 40 Meter hoch. Gleich sieht man noch ein Gesamtfoto. Weiter sind auf dem Gelände bislang 13 Grabtempel, Theater und Paläste ausgegraben. Im Theater, welches von den Nabatäern erbaut und später von den Römern erweitert wurde, fanden bis zu 10.000 Personen auf 42 Sitzreihen Platz. Es werden derzeit noch weitere Gebäude auf dem riesigen Gelände ausgegraben. An dieser Stelle möchte ich weitere Fotos zeigen von der imposanten Stadt. Bild 17. Wir sehen hier die Schatzkammer. Das berühmteste Monument in Petra entstand wahrscheinlich in der zweiten Hälfte der Regentschaft von König Aretas IV. Er regierte 9 vor Christus bis 40 nach Christus. Die Arbeiten dauerten wohl 3 Jahre. Der arabische Name Katzne al-Firan, Schatzhaus des Pharaos, stammt von Beduinen, die glaubten, ein ägyptischer Pharao hätte auf der Flucht in einer Urne einen Schatz versteckt. Gefunden wurde er nie. 18. Die Schatzkammer steht an dem größten Versammlungsplatz von Petra, welcher bislang ausgegraben wurde. Es passen ungefähr 5.000 Menschen darauf. Bild 19. Das Nabatäische Theater wurde mit 3.000 Sitzplätzen von den Nabatäern erbaut, später von den Römern auf 10.000 erweitert, indem man hinter und neben diesem einige ältere Gräber abschlug. Etwas ungewöhnlich ist, dass direkt im Anschluss ans Theater sich kleine Gräber befinden. Man nennt sie Theater Nekropole, als ob man wollte, dass diese Toten Logenplätze für die nächste Vorstellung bekommen. Bild 20. Palastgrab und Sextius Florentinus Grab. Man sieht hier das einzige Grab, dessen Namen bekannt sind, da die Inschrift noch gut zu erkennen ist. Sextius war ein Statthalter der römischen Provinz Arabien und hatte den Wunsch, in Petra bestattet zu werden. Bild 21. Kloster Ad Der. Zum Kloster geht man 822 Stufen hoch. Im Mittelalter lebten hier noch Mönche. Von hier aus reicht der Blick bis nach Israel. Wir hatten es leider am Tag nicht geschafft, bei der Hitze dort hochzugehen. Daher habe ich das Foto von einem anderen Mitreisenden. Bild 22, Säulenstraße. Diese Straße führte einst durchs Stadtzentrum von Petra, umgeben von Tempeln, Läden und Häusern. Der Marmorboden ist an manchen Stellen noch gut sichtbar. Wie ich schon sagte, es sind erst 20% vom ganzen Gelände ausgegraben. Unvorstellbar, was man eines Tages noch sehen kann. Es gibt sogar eine christliche Kirche, die wir leider aufgrund der Zeit auch nicht besichtigen konnten. Man hätte auf einem Esel dorthin reiten müssen. Diese liegt am Ende der Säulenstraße. Nun mache ich mit euch mal eine theoretische Wanderung, welche auch in der Bibel benannt ist. Wenn man Petra durch das Tor des Six wieder verlässt, gehen wir in die östliche Richtung, also dann links abbiegen. Später biegen wir nach Norden in Richtung Jerusalem ab, kurz leicht nach rechts, und wir kommen in das Gebiet von Moab. Man muss dabei den Bach Aaron überqueren und ein Tal von einigen hunderten Metern Tiefe mit vielen Haarnadelkurven. Dort beginnt das Gebiet von Moab. Wenn man so weiter nördlich geht, hat man die gleiche Höhe wie Jerusalem erreicht. Am Toten Meer hört das Gebiet von Moab auf und das Gebiet von Ammon beginnt. Wenn man früher, auch heute von Petra, nach Jerusalem ziehen möchte, muss man quer durch dieses Gebiet von Moab fahren. Wir sehen das später noch auf der Karte. Wir finden hierzu in Jesaja 15 und 16 das letztendliche Gericht über Moab. In diesen Kapiteln werden verschiedene Orte genannt, die in dem Gebiet liegen. Unter anderem Ur-Moab, Kir-Moab, Nebo und Medeba. Bild 23. Und am Anfang von Kapitel 16 sagt der Prophet: Sendet die Fettschafe des Landesherrschers von Sela durch die Wüste nach dem Berge der Tochter Zion. Und es geschieht, wie umherflatternde Vögel, wie ein aufgescheuchtes Nest, sind die Töchter Moabs an den Übergängen des Aarons. Ich möchte jetzt Petra mal kurz zusammenfassen. Es lässt sich sagen, dass Petra in der Bibel eine vielfältige Bedeutung hat. Als antike Stadt diente sie dem Volk Israel in Zeiten der Not als Zufluchtsort und erfüllte die in den Heiligen Schriften dargelegten prophetischen Aufgaben. Als metaphorischer Fels symbolisiert Petra das Fundament des christlichen Glaubens, wobei Jesus Christus der spirituelle Fels ist, der die Gläubigen trägt und leitet. Die Doppelnatur der biblischen Bedeutung von Petra erinnert uns an das unerschütterliche Fundament unseres Glaubens an Jesus Christus. Während die Welt weiterhin vor beispielloser Herausforderung steht, können Gläubige Trost und Stärke in dem Wissen finden, dass unser geistlicher Fels, Jesus Christus, standhaft und unerschütterlich bleibt. Während wir weiterhin die Bibel studieren und nach einem tieferen Verständnis von Gottes göttlichem Plan streben, dient die Bedeutung von Petra als kraftvolle Erinnerung an Gottes Treue und sein unerschütterliches Engagement für den Schutz und die Bewahrung seines Volkes. Als nächstes möchte ich die zweite biblische Begebenheit in dieser Region mit euch betrachten. Bild 24. Lesen wir den Text aus 1. Samuel 24, die Verse 1 bis 4. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt: Siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen bei den Steinblockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, da war eine Höhle, und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. En-Gedi liegt zwar nah am Toten Meer, aber wenn man die damalige Größe von der Stadt Petra von 274 Kilometer Fläche sieht, dann ist es doch nah. David ging von Bethlehem, das südlich von Jerusalem an der Westseite des Jordans liegt, nach Engedi. Engedi liegt am Westufer auf halbem Weg des Toten Meeres. Nachdem Samuel gestorben war, wanderte David weiter nach Paran. 1. Samuel 25, Vers 1 ist der Ort genannt. Wenn wir dies prophetisch interpretieren, liegt die Vermutung nahe, dass der Fluchtweg von Jerusalem nach Paran tatsächlich an der Westseite des Jordans und dem Toten Meer entlangläuft. Das gebietet auch schon die Bergketten und die engen Täler. Von Engedi aus ist der Weg nach Petra also einfach zu folgen. Ich konnte mir bislang nicht vorstellen, wie der König Saul mit seinen 3000 Soldaten David nicht finden konnte. Vom Guide erfuhren wir, dass in der ganzen Region die Berge und Felsen aus Kalksandstein bestehen. In der Regenzeit speichern diese viel Wasser und im Laufe der vielen Jahre suchten sie sich einen Weg nach draußen. So sind tausende von Höhlen entstanden. Denken wir auch an die Sintflut, wo das Wasser wieder abfloss und mit Sicherheit ebenfalls Höhlen sich bildeten. Wir waren in einigen Höhlen. Früher wohnten hier Beduinen mit ihren Pferden. Diese wurden vor etlichen Jahren aus Petra in eine neue Stadt umgesiedelt, die extra für sie gebaut wurde. Als wir in einer Höhle waren, dachte man, man sei alleine. Dann kam aus dem Inneren ein Beduine mit seinem Pferd. Nun kann ich mir sehr wohl vorstellen, wie David sich mit seinen Männern in der Dunkelheit des Inneren verstecken konnte, ohne dass Saul ihn bemerkte. Bild 25. Auf den Fotos seht ihr mal einen Teil solcher Höhlen. So sehen die ganzen Berge in der Region aus. Bei dem linken Bild, der Eingang ist über 4 Meter hoch. Auf dem rechten Bild so 3 bis 2,5 Meter die Höhleneingänge. Als dritte und letzte biblische Begebenheit möchte ich den Auszug des Volkes Israel unter Mose aus Ägypten und die Wüstenwanderung berichten, wie meine Eindrücke bei unserer Reise hier waren. Nachdem wir mit dem Schiff wieder in Akaba ablegten und durch den Golf von Suez, welches am Ende des Roten Meeres zum Suezkanal fuhren, passierten wir die schmalste Stelle vom Ausläufer des Roten Meeres. Der Kapitän machte eine Durchsage und erwähnte, dass diese Stelle nur 2 Kilometer breit ist und die flachste Stelle vom Roten Meer sei. Nun schon mal vorab erwähnt, hier zog das Volk Israel durch das Rote Meer. Was meint ihr, wie tief das Rote Meer hier ist? Bild 26. Der Kapitän sagte 200 Meter tief. Auf der linken Seite seht ihr den Ort Pihariot, der in der Bibel genannt ist, wo das Volk Israel lagerte, bevor sie durchs Rote Meer gezogen sind. Auf der rechten Seite ist dann Jordanien. Die Länge des Roten Meeres beträgt ca. 2250 Kilometer und die durchschnittliche Breite beträgt 350 Kilometer. Und an der tiefsten Stelle, dem sogenannten Suakin-Graben, ist das Rote Meer 3040 Meter tief. Durchschnittliche Tiefe beträgt 2000 Meter. Nach der Durchsage des Kapitäns bekam ich Gänsehaut, wie diese riesige Wasserwand auf 2 Kilometer Länge und 200 Meter Höhe ausgesehen haben muss. Ich erinnerte mich an die Six von Petra, wo die Felswände nur 70 Meter hoch waren, bei einer Breite von 2 bis 4 Meter. Es war da schon ein beklemmendes Gefühl, durchzuwandern auf diese 2 Kilometer. Nun sind es 200 Meter Höhe. Wenn man die niedrigste Wassertiefe des Roten Meeres annimmt, vielleicht nur ein paar Meter weniger, wenn man den Klimawandel berücksichtigt und damals etwas weniger Wasser dort vorhanden war. Bild 27. Lesen wir den Text aus 2. Mose 12, Vers 37. Also zogen die Israeliten aus von Ramses nach Sukkot, 600.000 Mann zu Fuß, ohne die Frauen und Kinder. Und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk, dazu Schafe und Rinder, sehr viel Vieh. Also ein riesiges Volk mit unzähligen Tierherden. Bild 28. lesen wir 2. Mose 14, Vers 9. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des Pharaos und seine Reiter und das ganze Heer des Pharaos, und holten sie ein, als sie am Meer bei Pi-Hahiroth vor Baal-Zephon lagerten. Bild 29. Also haben wir den Ort, wo sie das Rote Meer durchquerten, und es war die Stelle, die uns der Kapitän genannt hatte. Auf der Karte sieht man es. Ich habe hier eine sehr alte Landkarte ausgegraben, wo es noch keinen Suezkanal gab. Menschlich könnte man ja sagen, das Volk Israel hätte ja auch über die Landzunge, was ungefähr 70, 80 Kilometer Umweg gewesen wäre, ziehen können. Aber wir wissen, dass Gott etwas anderes vorhatte, die Soldaten zu töten, die das Volk Israel verfolgten. Bild 30. Nun lesen wir weiter die Verse 19 bis 25. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht, und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharaos und seine Wagen und Reiter mitten ins Meer. Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus, der Feuersäule und der Wolke, und brachte einen Schrecken über ihr her, und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter: Lasst uns fliehen vor Israel, der Herr streitet für sie wider Ägypten. Wir wissen, dass danach Mose wieder die Hand auf Geheiß Gottes erhob und die Wassermassen über die Ägypter zusammenbrachen. Wir lesen auch hier, dass ein starker Ostwind das Meer trocken legte und es sich teilte. Der Ostwind kam von Jordanien. Und wenn man auch mal an der Nordseeküste war, weiß man, dass bei Ebbe der Sand sehr weich ist und dass man tief einsackt. Also hat Gott hier ein weiteres Wunder getan und den Meeresboden abrupt abtrocknen lassen. Und wir lesen ja auch später, dass Gott den Boden wieder aufweichen ließ, sodass die Karren der Ägypter sich festfuhren. Bild 31. Von der Kindersabbatschule kennen wir so ein Foto oder ein ähnliches, wo die Wasserwand etwas höher war als die Menschen. Das hat sich so im Kopf festgesetzt. Aber nun hat dieses Bild für mich und bestimmt auch für euch eine andere Dimension. Stellt euch vor, neben euch ist eine 200 Meter hohe Wasserwand. Ich habe mal zum Vergleich ein Foto vom Main Tower in Frankfurt gemacht, der 200 Meter hoch ist. Bild 32. Das ist zwar imposant. Nun Bild 33. Wenn wir uns auf der Karte anschauen, dann sehen wir die Wanderung des Volkes Israel von Ramses nach Jerusalem. Und wir sehen auch, wo das Volk Israel bei Punkt 3 durch das Rote Meer gezogen ist. Es muss schon ein sehr starker Wind gewesen sein, sodass die Wassermassen bis auf 200 Meter Tiefe das Meer teilten. Für uns Menschen unglaublich. Liebe Geschwister, hier sehen wir ein Wunder Gottes. Nach menschlichem Wissen geschieht hier etwas Unmögliches, aber wir wissen, dass Gott allmächtig ist und Naturgesetze außer Kraft setzt. Wie ich gerade schon sagte, sieht man hier die Wanderung des Volkes Israels, welches auch an der Stadt Petra vorbeiführte, auf dem rechten Bild in Nähe von Punkt 13. Das Tal heißt ja dort Wadi Musa, also Tal von Mose. Hier soll auch nach Berechnung der biblischen Aufzeichnungen und auch der Ortsangaben Mose ohne Gottes Zustimmung den Stab an den Felsen geschlagen haben, sodass auf Drängen des Volkes Israel Wasser aus dem Felsen kam. Ich zeige euch mal Fotos der Landschaft, wo das Volk Israel vom Roten Meer bis zur Mosesquelle gezogen ist. Bild 34, das ist die flache Ebene vom Roten Meer auskommend, teilweise noch begrünt und sehr flach. Bild 35, ebenfalls noch eine Fläche, etwas weiter im Landesinneren. Bild 36, so sieht die Landschaft schon karger aus, 60 Kilometer vom Roten Meer entfernt. Hier sind wir 100 Kilometer vom Roten Meer entfernt beim Bild 37 und es ist schon sehr gebirgig, sodass hier ein großes Volk nicht durchziehen konnte. Bild 38. Auch hier sieht man, dass hier kaum Möglichkeiten sind, dass ein großes Volk hier durchziehen kann. Dort, wo wir stehen, ist eine Ebene und ich denke mal, dass dort auch das Volk Israel hergezogen ist. Bild 39. Mosesquelle, oft auch als Mosesquelle oder an Musa bekannt, ist eine heilige natürliche Quelle östlich von Petra im Wadi Musa. Es wird angenommen, dass Moses hier mit seinem Stab auf die Felsen schlug, sodass Wasser herausfloss. Dieses Wasser wurde dann verwendet, um den Durst der ganzen Israeliten zu stillen. Man hat hier ein Gebäude mit drei Kuppeln erbaut und diese Quelle zieht häufig auch Pilger an. Der Guide erklärte uns, dass in diesem Gebiet eigenartigerweise kein Kalksandstein ist, wie sonst üblich, sondern sehr hartes Felsgestein, wie Granit, wo kaum Wasser durchfließen kann. Ob genau diese Stelle hier stimmt, wo die Quelle von Mose angeschlagen wurde, weiß man nicht. Aber in dem kleinen Gebiet gibt es mehrere kleinere Quellen und es muss hier in der Nähe gewesen sein. Mose wird es uns auf der neuen Erde sagen können, wo es genau war. Ich wollte euch heute auf eine historische Reise mitnehmen und vielleicht manchen, die noch jung im Glauben und sind, aufzeigen, dass der archäologische Spaten die Bibel bestätigt. Ich denke, dass solche wahren Begebenheiten unseren Glauben stärken. Amen.